darf mich zum zweiten Referat selbst ankündigen und werde versuchen, in den nächsten 20 Minuten eine Übersicht zu geben, ob es möglich ist, nach Vorhof-Limmern zu suchen, also ein Screening zu betreiben, aber noch wichtiger, nicht ob es möglich ist, sondern ob es Sinn macht, zu screenen. Wir wissen aus vielen anderen Disziplinen in der Medizin, dass Screening ein sehr heikles Gebiet ist und dass hier ganz klar gezeigt werden muss, ob Benefits durch Screening gegeben sind. Und einen Ausblick geben, welche neuen oder zukünftigen Methoden für Screening zur Verfügung stehen. Nun, mit welcher Häufigkeit haben wir es bei Vorhof-Limmern zu tun? Etwas abhängig von der untersuchten Kohorte gehen wir davon aus, dass in einem unselektierten Kollektiv von erwachsenen Menschen Vorhof-Limmern mit einer Prävalenz von 1-2,5%. Ich habe hier angeführt die Olmsted County Studie, wo eine relativ hohe Prävalenz mit 2,5% gezeigt werden konnte. Und was wir auch wissen, Vorhof-Limmern, und das ist im Vorreferat sehr klar dargestellt worden, Vorhof-Limmern nimmt in der Prävalenz mit zunehmendem Lebensalter zu. Nun sind wir gut in der Identifikation von Patienten, die zu Vorhof-Limmern neigen, auch in Risikosituationen, etwa bei Schlaganfall. Das ist entnommen aus einer Studie, wo man sich klinisch festgelegt hat, dass der Schlaganfall bei diesem Patienten ein lakunärer gewesen ist, also ein Small Vessel Infarkt. Und wenn man die Patienten dann genau analysiert hat und systematisch mit der MR untersucht hat, dann hat man gefunden, dass 19% dieser klinisch als lakunär eingestuften Infarkte ein embolisches Muster aufgewiesen haben, multiple Herde in beiden Hemisphären aufgewiesen haben, wo die zugrunde liegende Ursache sehr wahrscheinlich eine Kardioembolie ist. Das heißt, ich fasse zusammen, Vorhof-Limmern hat eine Prävalenz von 1-2%, steigt mit dem Alter und, wie wir gehört haben, mit begleitenden Risikofaktoren an und wird auch in besonders Hochrisikosituationen, zum Beispiel nach einem stattgehabten Schlaganfall, oft unterdiagnostiziert, sodass man eigentlich erwarten muss, dass eine Verbesserung der Detektionsrate erforderlich sein sollte und wir in der Primär- und in der Sekundärprävention effektiv sind, wenn wir nach Vorhof-Limmern screenen. Screening könnte unter anderem oder ist unter anderem deshalb attraktiv, weil wir bei Vorhof-Limmern in der Lage sind, effektive und schützende Therapiekonzepte, und das werden wir im letzten Referat genauer hören, zur Anwendung zu bringen. Wenige Therapien sind so erfolgreich wie die Antikoagulation von Vorhof-Limmern, hier Schlaganfallprävention zu betreiben. Das ist eine Übersicht aus Studien, die mit Vitamin-K-Antagonisten gemacht worden sind. Und da hat sich herausgestellt, dass eine Risikoreduktion von über 60% für das Auftreten von Schlaganfällen möglich ist, wenn wir diese Patienten antikoagulieren. Und noch besser ist das mit den modernen Substanzen, mit den NOACs, die nicht nur eine effektive Therapiestrategie darstellen, sondern auch eine sehr sichere Therapiestrategie darstellen und den Benefit des Screenings, wenn wir das umsetzen, in therapeutische Überlegungen verbessern können. Kommen wir wieder zurück zum Screening. Wo stehen wir heute aufgrund der Empfehlungen der aktuellen Guidelines? Das sind die ESC-Guidelines für Vorhof-Limmern 2016 und da ist das Screening eine Klasse 1a-Empfehlung. Jeder über 65-Jährige sollte ein opportunistisches Screening durchführen, das heißt Gelegenheitsscreening und zwar unter Zuhilfenahme von Pulsfühlen. Nun, Pulsfühlen ist eine effektive, aber sehr grobe Methode, Vorhof-Limmern zu detektieren. Und die Guidelines räumen nur hier der Fokus auf der letzten Zeile bei Hochrisikopatienten über dem 75. Lebensjahr ein, dass man auch hier Screening in Betracht ziehen sollte, weil hier eben die Rate an Vorhof-Limmern und das assoziierte Risiko besonders hoch ist. Diese Empfehlung bekommt einen Grad 2b, also nicht sehr hoch, may be considered, also sollte in Erwägung gezogen werden. Nun, wenn man sich mit Screening auseinandersetzt, dann kann man in eine alte Publikation der WHO aus den 60er Jahren zurückblicken, wo man definiert hat, was ein Programm benötigt, um effektiv zu sein, zu screenen. Und wenn man sich einzelne dieser Punkte, ich werde nicht im Detail eingehen, anschaut, dann ist Vorhofflimmern nahezu prädestiniert, danach gescreent zu werden. Das ist eine Erkrankung, die eine relevante Gesundheitsproblematik darstellt. Wir haben akzeptierte Therapien, wir haben genügend Einrichtungen, gute Konzepte, eine Diagnose zu stellen. Wir haben eine frühe Phase, wo wir es erkennen können, noch bevor Folgeerkrankungen auftreten. Tests stehen zur Verfügung, EKG beispielsweise, um eine klare Diagnose zu stellen. Und diese Tests sind auch akzeptiert in der Bevölkerung. Das heißt also, wir haben zahlreiche dieser Kriterien, die für Screening-Tests definiert sind, erfüllt, sodass prinzipiell Vorhofflimmern gut geeignet sein könnte, als Screening-Ziel angesehen zu werden. Nun, was wissen wir derzeit aus der wissenschaftlichen Literatur, was Screening anbelangt? Die ersten Screening-Programme sind mit implantierten Geräten, mit Devices durchgeführt worden, Schrittmacher, Defibrillatoren. Eine der ersten Studien war diese ASSERT-Studie in New England Journal 2012 publiziert, wo man sich angeschaut hat, Patienten nach der Implantation eines Devices, immerhin 2.500 Patienten, über 65 Jahre alt, mit Risikofaktoren, Hypertonie, aber keine Vorgeschichte von Vorhofflimmern. Und diese Patienten wurden nachbeobachtet und ihre Geräte systematisch abgefragt nach Hochfrequenzepisoden im Vorhof. Man hat gesehen, dass Patienten, die subklinische Hochfrequenzepisoden in diesen Abfragen der Geräte hatten, in einem deutlich höheren Prozentsatz auch symptomatische Episoden mit Vorhofarrhythmien entwickelt haben. Und auf der unteren Diagramm zeigt sich, dass jene Patienten mit diesen subklinischen Hochfrequenzepisoden auch ein höheres Risiko hatten, in einem Beobachtungszeitraum von hier 2.5 Jahren auch Schlaganfälle oder systemische Embolien zu entwickeln. Die Autoren schlussfolgern aus dieser Studie, dass subklinische Hochfrequenzepisoden im Vorhof assoziiert ist mit einer Zunahme ischämischer Insulte oder systemischer Embolien. Eine zweite Studie hat sich mit einem ähnlichen Patientenkollektiv, aber nicht im Setting von implantierten Devices auseinandergesetzt, sondern man hat hier aktiv implantierbare Monitore verwendet, sogenannte implantierbare Loop-Recorder, und hat nach subklinischem Vorhofflimmern gefahndet. Die Studienpopulation bestand aus über 65-jährigen Patienten mit einem Chatzwask-Score von über 2 und die hatten noch zusätzliche Risikofaktoren zu haben, nämlich beispielsweise ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, einen Body-Mass-Index von über 30 und auch strukturelle Veränderungen, wo wir davon ausgehen, dass sie mit einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern assoziiert sind, wie Vorhofserweiterung oder ein erhöhtes NT-proBNP, also ein Biomarker, der einen kardialen Stress, wenn man so will, anzeigt. Was hat diese Studie gefunden in diesen implantierbaren Loop-Rekordern? Man hat gesehen, dass in einem Beobachtungszeitraum von lediglich 1.5 Jahren immerhin bei über 40% der Patienten Vorhofflimmern nachgewiesen werden konnte. Und Sie sehen, abhängig von der Definition, wie man Vorhofflimmern festgelegt hat. Wenn man Vorhofflimmern von über 5 Minuten definiert hat, dann war eben eine Rate von über 30%. Wenn man Vorhofflimmern definiert hat, dass ein Flimmern über 24 Stunden zu dauern hatte, dann erreichte man eine Rate in dieser Studie nach 1.5 Jahren von 3%. Das heißt, die Definition des Vorhofflimmerns war für das Auftreten, für die Häufigkeit und das davon abzuleitende Risiko wesentlich ausschlaggebend. Als Risikofaktoren für das Auftreten von Vorhofflimmern konnten in dieser Studie 2 Marker identifiziert werden. Einerseits die Vorhofsgröße und andererseits das Lebensalter. Und Sie sehen hier im oberen Diagramm ein deutliches Ansteigen des Risikos über dem 75. Lebensjahr und auch eine deutliche Zunahme des Risikos bei einer Vorhofsdilatation jenseits der 50 mm. Was aber interessanterweise hier sich nicht niedergeschlagen hat, war die Vorgeschichte eines Schlaganfalls. In dieser Studie wurden immerhin knapp 50% eingeschlossen, die schon einen Stroke hinter sich hatten. Und es hat sich gezeigt, dass zwar trendmäßig eine etwas höhere Rate an Schlaganfällen und systemischen Embolien detektiert werden konnte, aber dass die Rate von Vorhofflimmern nicht signifikant unterschiedlich gewesen ist, abhängig von der Vorgeschichte eines Schlaganfalls. Und eine dritte Studie, die ebenfalls fast 500 Patienten eingeschlossen hat, auch erhöhtes Risiko, CHATS 2 oder zusätzliche Risikofaktoren wie eine koronare Herzkrankheit, Niereninsuffizienz, Schlafapnoe-Syndrom oder eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Die Patienten wurden alle mit einem Holter-Monitoring 24-stunden-mäßig untersucht und durften in den letzten 90 Tagen kein Vorhofflimmern haben, um in die Studie zu kommen. Es war durchaus eine Hochrisikopopulation, mittlerer CHATS-WASC-Score war 4,4 und 20% dieser Patienten hatten bereits in der Vorgeschichte einen Schlaganfall. Und auch hier ähnliches Muster, man hat gefunden, dass wenn man Vorhofflimmern über 6 Minuten in dieser Studie definiert hat, dass wieder über 40% der Patienten in einem Beobachtungszeitraum von 30 Monaten Vorhofflimmern detektiert bekommen haben. Wenn man Vorhofflimmern über 6 Stunden definiert hat, dann war die Rate nach 30 Monaten knapp 20%. Also ein nicht unwesentlicher Anteil dieser Patienten konnte mit Vorhofflimmern detektiert werden. Und die letzte Studie, die ich zeigen möchte, eine Post-Stroke-Studie, wieder mit einem implantierbaren Loop-Recorder, die definiert hat, das Auftreten von Vorhofflimmern als über 30 Sekunden, und die haben eine Gruppe mit einem implantierbaren Loop-Recorder versorgt und eine andere Gruppe mit konventionellem Monitoring. Und man hat über einen Beobachtungszeitraum von 3 Jahren gesehen, dass die Rate an detektierten Vorhofflimmern in diesem Post-Stroke-Kollektiv um den Faktor knapp 9 höher gewesen ist, als wenn man ein konventionelles Monitoring mittels wiederholter Holter-EKGs durchgeführt hat. Immerhin auch hier, die Rate an detektierten Vorhofflimmern lag über 30% nach einem Beobachtungszeitraum von 3 Jahren. Und wenn man sich hier anschaut, auch wieder interessant in dieser Studie Post-Stroke, dass kein Unterschied gewesen ist im Risiko des Auftretens von oder des Detektierens von Vorhofflimmern, unabhängig vom Alter, das heißt unter 65 und über 65, war nicht unterschiedlich. Und auch interessanterweise hier der CHATS-WASC-Score, der auch kein Prädiktor gewesen ist in dieser Untersuchung, auch hier keine Interaktion für das Risiko des Auftretens von Vorhofflimmern. Das heißt, ich fasse wieder diesen Part zusammen. Vorhofflimmern ist in dieser Population häufig. Die Häufigkeit ist definiert oder abhängig davon, wie man das Vorhofflimmern definiert, ob man nur 5 Minuten flimmern muss oder 24 Stunden flimmern muss, um gewertet zu werden. Und die klassischen Risikofaktoren wie der CHATS-WASC-Score, Zustand nach Schlaganfall oder das Alter, sind unterschiedlich prädiktiv in diesen einzelnen Studien. Nun, wie viel Vorhofflimmern müssen wir detektieren, um einem erhöhten Risiko ausgesetzt zu sein in einer Population, die wir nach Vorhofflimmern screenen? Dazu gibt die Trendstudie einen gewissen Anhaltspunkt, wo man sich angeschaut hat, das ist eine Analyse, die knapp 2.500 Patienten mit mehr als einem Schlaganfall-Risikofaktor analysiert hat, wo man gesehen hat, dass erst ein erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern nachzuweisen war, wenn die Dauer des Flimmerns über 5,5 Stunden betragen hat. Wenn das weniger als 5,5 Stunden betragen hat, dann war der Unterschied zu jenen Patienten, die kein Vorhofflimmern hatten, nicht statistisch signifikant. Eine zweite Analyse, die sich ebenfalls dieser Thematik gewidmet hat und aus einer Studie entnommen worden ist, die ich schon gezeigt habe, die ASSERT-Studie. Auch hier hat man sich angeschaut, wie lange musste man eigentlich flimmern, um ein erhöhtes Schlaganfallrisiko zu haben. Und Sie sehen hier, auch hier war es so, dass erst ab einer Dauer des Vorhofflimmerns von 24 Stunden das Risiko für Schlaganfall und systemische Embolien erhöht gewesen ist. Während jene Patienten, die kürzer geflimmert haben, 6 Minuten bis 6 Stunden oder 6 Stunden bis 24 Stunden, hier keine signifikante Zunahme des Schlaganfallrisikos hatten. Das heißt, wie schon im Vorreferat angeklungen ist, man muss schon feststellen, dass Vorhofflimmern in erster Linie ein Marker für das Auftreten von Schlaganfällen und nicht zwangsläufig oder immer die Ursache des Schlaganfalls selbst ist. Diese Meta-Analyse, publiziert in einem Editorial im European Heart Journal vor 2 Jahren, zeigt diesen Zusammenhang an. Das heißt, wir können erst dann von einem signifikant erhöhten Risiko sprechen, wenn die Vorhofflimmerdauer tatsächlich länger ist. Länger wurde hier in diesem unteren Pendel als über 24 Stunden definiert. Das heißt, ich komme noch einmal zu den Guidelines zurück. Klar empfohlen ist das opportunistische Screening mit Pulsfühlen über dem 65. Lebensjahr, allerdings mit der Limitation, dass wir eine relativ hohe Frequenz an falsch Positiven erreichen, sodass sich die Frage stellt, können wir das besser machen? Und die Antwort ist ja. Es gibt mittlerweile technologische Entwicklungen aus den letzten Jahren, wo wir mit verschiedenen Geräten, Devices, Smartphone-basierten Devices, die Möglichkeit, eine bessere Vorhersagerate des Vorhofflimmerns zu erreichen, erhöhen konnten. Und die heuer publizierten amerikanischen Guidelines gehen hier schon deutlich mehr in die Tiefe und sehen eine klare Rolle für das Screening auch außerhalb dieses Pulsfühlens mit der Transmission von Smartphone-detektierten Daten oder ähnlichen Parametern, die hier Hilfestellung geben können. Nun, was gibt es am Markt? Ich möchte nicht alle besprechen, nur auf einzelne kurz eingehen. Eines, das sehr verbreitet ist und durchaus akzeptiert wird, ist dieses Alivecors Cardiamobil. Das ist eine sehr gute EKG-Ableitung, eine Einkanal-EKG-Ableitung erreicht, braucht 30 Sekunden und kann sozusagen ein patientengetriggerter Event-Recorder sein und man kann die Daten auch elektronisch übermitteln und auswerten. Hier wurde auch eine systematische Studie durchgeführt, wo man sich angeschaut hat, ob das auch in der Praxis effektiv ist bei über 65-jährigen Patienten mit erhöhtem Schlaganfallrisiko. Und diese Kurven zeigen sehr klar an, dass es mit einem solchen Device in einer deutlich höheren Rate gelingt, Vorhofflimmern zu detektieren. Hier in einem Beobachtungszeitraum von 1 Jahr konnte hier in der mit dem Gerät gescreenten Population 4% Vorhofflimmern detektiert werden, während in der konventionellen Rate mit Gruppe mit Pulsfühlen lediglich knapp über 1% Vorhofflimmern detektiert wurde. Ein zweites, mittlerweile auch von der FDA approved, ist ein Patch-Device, das man aufklebt und bis zu einer Woche tragen kann und eine sehr gute Aufzeichnung erreicht. Auch dieses Device ist in einer randomisierten Studie untersucht und es konnte in dieser Studie immerhin eine Rate von 5,7% der Patienten festgestellt werden, die auch dann in der Folge des Screenings antikoaguliert wurden. Es wurde bei 6,7% der analysierten Patienten Vorhofflimmern detektiert. Und die neueste Entwicklung sind Smartphone-basierte Devices, die mit einem Sensor funktionieren, also mit einer Pulsometrie über die Kamera, über die Smartphone-Kamera, wo man mittlerweile sehr gut unterscheiden kann, ob nur Extrasystolen oder tatsächlich ein irregulärer Puls mit Vorhofflimmern besteht. Die Spezifitäten sind nahe an oder über 90%, die mittlerweile mit diesen Devices erreicht werden. Auch diese Devices sind mittlerweile wissenschaftlich gut untersucht und hochkarätig publiziert. Und Sie sehen hier, dass alleinig mit der Zuhilfenahme dieser Fotoplethysmographie über die Handykamera in einer 5-Minuten-Analyse Sensitivitäten und Spezifitäten von deutlich über 90% erzielt werden konnten, Vorhofflimmern zu erreichen. Das heißt, die technologischen Entwicklungen gehen rasant voran und ermöglichen uns mit diesen Devices eine mittlerweile sehr genaue Erkennung von Vorhofflimmern. Nun, die Aktualität oder die Tatsache, dass mittlerweile die Marktführer dieser elektronischen Devices in den Markt eingestiegen sind und in dieses Business eingestiegen sind, hat die Wissenschaft mehr oder weniger überrannt. Im Dezember vergangenen Jahres hat Apple erstmals angekündigt, dass sie mit der neuesten Entwicklung ihrer Apple Watch eine duale Detektion durchführen können, also ein EKG und eine Fotoblättismographie und mit einer sehr hohen und guten Rate Vorhof-Flimmern detektieren können. Und die haben dann eine Studie ausgerollt, die durchaus bahnbrechend ist, die Apple-Heart-Studie, die Sie vielleicht in der Laienpresse schon vernommen haben, wo man im American Heart Journal dieses Studiendesign publiziert, wo man Patienten in diese Studie eingeworben hat und den Plan hatte, über 400.000 Patienten in einem sehr kurzen Zeitraum zu untersuchen. Die Einschlusskriterien waren relativ einfach. Man musste ein iPhone besitzen, 4S oder mehr. Man brauchte auch dazu eine Apple Watch. Alter über 22, amerikanischer Staatsbürger. Man musste Englisch sprechen, eine valide Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, das war alles, und dann konnte man in die Studie kommen, also relativ breite und einfache Einschlusskriterien. Ja, und es ist nur letztlich darum gegangen, die Algorithmen zu verifizieren und zu sehen, ob das wirklich funktioniert, also Vorhofflimmern zu erkennen. Notifications, die Patienten wurden alarmiert, wenn bestimmte Arrhythmiesequenzen erreicht wurden, und aufgefordert, ihren Healthcare-Provider zu kontaktieren und dann mit einem Patch das Übereinstimmen der Smartphone-detektierten Arrhythmie mit dem EKG, das über den Patch aufgeklebt wurde, auch zu zeigen. Die Daten dieser Apple Watch-Studie wurden im Frühjahr dieses Jahres in New Orleans anlässlich des American College of Cardiology Jahreskongresses präsentiert. Und man hat es geschafft, 420.000 Patienten in einem extrem kurzen Zeitraum zu rekrutieren. Die Rate an Notifications war 0,52%, also eine geringe Rate, war nicht überraschend. Man hat eine Low-Risk-Gruppe untersucht. Man sieht hier, die höchsten Raten waren naturgemäß bei den älteren Patienten über 65. 44% davon, also nicht einmal ganz die Hälfte, die einen Alarm bekommen haben wegen Arrhythmien, haben dann tatsächlich ihren Healthcare-Provider kontaktiert und haben einen Patch bekommen, also diese EKG-Patches, und die wurden dann weiter ausgewertet, und davon hatten tatsächlich 34% Vorhofflimmern über 30 Sekunden. Man sieht, ein Viertel davon hat über 24 Stunden geflimmert, ungefähr 35% hatte eine Flimmerdauer zwischen 6 und 24 Stunden. Was kann man aus dieser Studie, aus dieser durchaus bahnbrechenden Studie, die noch nicht publiziert ist, schlussfolgern? Nun, innerhalb von 8 Monaten 400.000 Patienten einzuschließen, ist sicherlich Rekord, war noch nie da und ist für wissenschaftliche Aspekte durchaus bemerkenswert. Was man gesehen hat, die Rate der Arrhythmien war niedrig, nicht überraschend bei diesem Niedrigrisikokollektiv, und immerhin 34 Patienten der alarmierten Patienten hatten dann Vorhofflimmern. Und was man auch festgestellt hat, das war in Amerika besonders wichtig, diese Applikation, das Gerät war sicher und hat zu keinen Schäden geführt. Nun, es ist eine Folgestudie geplant, auch mit dieser Apple Watch zusammen mit GNG, immerhin wieder knapp 200.000 Patienten, und hier ist dann die Zielsetzung nicht nur das Verifizieren des Algorithmus und das Feststellen, ob das Gerät auch funktioniert in der Praxis, sondern nach Endpunkten zu suchen, nach kardiovaskulären Outcome, ob es möglich ist, die Patienten auch tatsächlich auf eine Therapie zu bringen und dann das Risiko für Schlaganfall und systemische Embolien zu reduzieren. Und Apple ist mittlerweile nicht mehr der einzige Anbieter, nicht überraschend, der Mitbewerb hat auch schon zugeschlagen, und am letzten großen Herzkongress heuer am ESC in Paris eine Untersuchung von 250.000 Patienten präsentiert, wo man den Algorithmus getestet hat und wo man einen positiven prädiktiven Wert des Algorithmus von über 90% gesehen hat im Vergleich zur Apple Heart Studie, wo dieser positive prädiktive Wert bei 84% gelegen ist. Das heißt, wir kommen dieser Forderung durchaus näher, dass wir bestimmte Risikopopulationen besser screenen können und hier eine vermutlich in Zukunft effektivere Prävention erreichen können. Was wir aber heute noch nicht wissen, und jetzt komme ich zum Ende, was wir heute noch nicht wissen, was machen wir tatsächlich mit diesen gescreenten Patienten? Wie behandeln wir sie? Und das ist Gegenstand derzeit laufender Studien. Ich habe schon über die Unsicherheit berichtet, wie lange ein Patient flimmern muss, dass wir sicher sein können, dass er von einer Behandlung profitiert. Das ist eine dieser laufenden Studien, die ATHESIA-Studie, wo Patienten mit durch Screening detektiertem Vorhofflimmern randomisiert werden in eine Behandlung mit Apixaban, einem NOAC, im Vergleich zu Aspirin, also einer, wo wir heute eigentlich wissen, dass bei Vorhofflimmern keine Prävention von Schlaganfall erreicht werden kann und wo man sich erwartet, dass eine Erkenntnis möglich ist, ob Patienten, die man gescreent mit Vorhofflimmern antikoaguliert, auch ein besseres Abschneiden hinsichtlich des Verhinderns von Schlaganfällen erreicht. Ich fasse zusammen, subklinisches Vorhofflimmern ist häufig und mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfall assoziiert. Es kann mit Screening detektiert werden, das geht zum Beispiel mit implantierten Devices, mit Monitoren, aber auch mit neuen Geräten wie Smartphones und entsprechende assoziierte Geräte. Apple und auch andere Anbieter sind in dieses Business eingestiegen und bieten entsprechende Algorithmen, die noch weiter zu entwickeln sind. Was wir heute nicht wissen und offen ist, wann wir antikoagulieren sollen, wenn wir Vorhofflimmern im Screening, im Setting des Screenings finden. Aus der heutigen Sicht, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, wenn jemand über 24 Stunden flimmert, dann auf jeden Fall antikoagulieren. Wenn es kurze Episoden sind mit Vorhofflimmern, muss man heute noch ein Fragezeichen dahinter setzen und die laufenden Studien abwarten. Danke für die Aufmerksamkeit.